Taekiganroku Nummer 2. Joshus, der wahre Weg ist nicht schwer. Joshua wandte sich an die Versammlung und sagte, der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut lediglich Wahl und Anhaften. Mit nur einem einzigen Wort kann Wahl entstehen und anhaften, oder es kann Klarheit entstehen. Dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Könnt ihr die Bedeutung hiervon richtig einschätzen oder nicht? Daraufhin sagt ein Mönch, wenn du diese Klarheit nicht hast, was schätzt du dann? Joshua sagte, das weiß ich auch nicht. Der Mönch sagte, wenn du das nicht weißt, wie kannst du dann sagen, dass du die Klarheit nicht hast? Joshua sagte, die Frage stellen ist gut genug. Jetzt mach deine Verbeugung und zieh dich zurück. Ja, ihr könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur Wahl und Anhaften. Das zitiert Joshua öfters, aber es kommt nicht von ihm. Es ist ein Zitat aus dem Shinjin Mei, der Meißelschrift vom Glauben an den Geist des dritten Patriarchen Zengzang. Und weil Joshua immer nur den Anfang rezitiert und ihn dann auch noch etwas anpasst, habe ich hier mal die komplette Meißelschrift und lese sie euch vor und erzähle, was mir dazu einfällt. Der höchste Weg ist nicht schwierig, nur ohne Wahl. Nicht schwierig. Zengzan war ein Zen-Patriarch und deswegen ist es natürlich für ihn, so eine Wortwahl zu benutzen. Der höchste Weg ist nicht schwierig. Zen ist einfach. Zen ist wirklich die einfachste Richtung von Buddhismus. Viel einfacher als alles andere. Und man muss verstehen, dass Zen als Kontrast Programm entwickelt wurde als Antithese, eine Punkbewegung gegen eine immer weiter theoretisierte Mahayana-Lehre mit immer mehr Ausprägung, mit immer mehr, was man lernen musste. Es wurde immer komplizierter, immer mehr Himmel wurden dazu gebaut, neue Übungen, neue Methoden, Mandalas, unglaublich viele Sachen, die man wissen musste, die man studieren konnte. Und wenn man das nicht alles konnte, wenn man das nicht alles wusste, dann verstand man eben auch nicht, was Buddhismus ist. Wenn man Buddhismus nicht verstand, wusste man nicht, was buddhistische Praxis ist, wie man das richtig macht. Und damit wurde das Ganze unglaublich schwierig. Das heißt, eine Angelegenheit für Berufsbuddhisten auf jeden Fall. Nichts, was man so nebenbei jetzt auch nochmal machen könnte. Aber Zen, wie gesagt, ist die punkige Gegenbewegung dagegen. Es gibt ein Plattencover, auf dem sind drei Gitarrengriffe drauf. Hier ist one chord, here's another, here's a third, now form a band. Ich glaube, A-Moll, E-Moll, G. Also die Zurückführung auf das Einfache. Und wirklich zu sagen, es ist nicht schwierig. Es ist überhaupt nicht schwierig. Hasse nicht, liebe nicht, dann ist es klar und eindeutig. Hauptschwierigkeit, immer wenn man das erklärt, ist, hasse nicht, okay, da hat niemand ein Problem mit, das ist irgendwie doof, das sollte man nicht machen, verstehen wir. Aber was ist denn mit Liebe nicht? Heißt das, ich darf keine Menschen lieben? Darf ich keine Zuneigung für jemanden entwickeln? Wenn ich das nicht darf, dann ist das nichts für mich. Das ist so ein abstraktes Klosterzeug. Können die gerne in ihrem Kloster weitermachen, aber mich damit in Ruhe lassen. Liebe nicht. Eigentlich ist damit das Gegenteil gemeint. Das, was wir oft mit Liebe bezeichnen, wenn wir sagen, wir lieben einen Menschen oder wir lieben etwas, dann bedeutet es meistens, dass sich das so verhält, wie es sein soll für uns. Reproduzierbar. Wenn ich sage, ich liebe einen Menschen, dann meint es meistens nicht, dass ich ihn so liebe, wie er oder sie von Augenblick zu Augenblick auch anders ist, sondern so, wie ich mir vorstelle, dass der oder die Betreffende sein sollte. Und wenn man sich in dieser Situation zurechtgefunden hat, in einer Zweisamkeit oder so, dann hat man einfach die Situation, man stabilisiert sich gegenseitig und alles ist gut. Das ist dann Liebe. In Wirklichkeit bedeutet es, den anderen einzufrieren, sozusagen. Das ist eigentlich überhaupt keine Form von Liebe. Also, Liebe kann man in zwei Aspekten sehen. Die Liebe, wovon hier die Rede ist, ist anhaften. Anhaften an einer ganz bestimmten Form, wie etwas zu sein hätte. Und das ist etwas, was mein Leben schwer macht. Das den positiven Aspekt, den Liebe auch hat, wie ich eben gesagt habe, wenn man jemand so sein lassen kann, wie er ist, könnte man vielleicht eher Offenheit nennen. Offenheit. Offen dafür sein, wie jemand ist. Offen dafür, dass Menschen sich verändern. Offen dafür, dass sie vielleicht mit Zen irgendwann aufhören. Oder sich anders orientieren. Dass sich Sachen verändern. Und dass ich dem nicht im Wege stehe, weil ich sage, früher war das aber so. Also. Das heißt nicht, sei nicht offen, ganz bestimmt nicht, sondern das heißt, hafte nicht an einer bestimmten Form. Dann ist es klar und eindeutig. Gibt es auch nur die kleinste Unstimmigkeit, dann entsteht ein Unterschied so groß wie der zwischen Himmel und Erde. Die kleinste Unstimmigkeit meint jetzt nicht, werdet harmoniesüchtig, sondern es meint, wenn es zwischen deiner Vorstellung, wie die Welt zu sein hätte, und der Welt, wie sie ist, einen Unterschied gibt, einen kleinen Unterschied, eine Unstimmigkeit, eine Abweichung, dann entsteht ein Unterschied so groß wie der zwischen Himmel und Erde. Dann entsteht eine Spannung. Dann werde ich aus meinem hier vollständig Dasein herausgerissen. Wenn man es vor eigenen Augen haben möchte, darf weder richtig noch falsch existieren. Richtig und falsch sind Etiketten, die wir allen möglichen Sachen aufkleben. Immer wenn irgendetwas passiert, sagt etwas in uns richtig, falsch. Wenn ich hier sitze, sagt dauernd eine kontrollierende Instanz, ja, jetzt sitzt du gut. Als nächstes sagt sie, du hast gerade gut gesagt, sollst du nicht, du sollst nicht bewerten, schlecht. Wenn ich das beliebig weiterführe, sage ich dann, ich sollte mit dem Bewerten überhaupt aufhören und das auch nicht bewerten, schlecht, falsch, richtig und so weiter und so fort. Diese ganzen Etiketten von richtig und falsch werden so viel, dass ich das, was ist, nicht mehr sehen kann. Und ich glaube, dass diese Preisschilder, die da draufstehen, richtig und falsch, die Wirklichkeit sind. Und ich versuche, mein Leben danach auszurichten und nicht nach dem, wo sie draufgeklebt sind. Deswegen kann ich es nicht vor eigenen Augen sehen, weil ich immer nur richtig und falsch sehe. Als der 6. Patriarch seinem Verfolger begegnet, sagt er zu ihm, denke weder gut noch böse. Es ist genau das Gleiche. Gut, böse, richtig, falsch sind Etiketten. Der Kampf zwischen Verschiedenheit und Übereinstimmung führt zur Krankheit des Geistes. Verschiedenheit bedeutet die Vorstellung, Sachen, die zusammen sind, seien getrennt. Und nur das sei die Wahrheit. Unsere normale Wahrnehmung von uns ist, wir sind Individuen und wir sind getrennt. Hier bin ich, dort seid ihr. Wenn ich mir aufs Knie schlage, tut es euch nicht weh, also sind wir getrennt. Das ist ein Aspekt. Aber es ist natürlich so, ihr könnt hören, was ich sage. Wir sind hier zusammen in dem Raum. Atmen die gleiche Luft, hören den gleichen Schall, verbringen die gleiche Zeit miteinander, also sind wir auch nicht getrennt. Wir stimmen auch überein. Wir sind auch miteinander verbunden. Zu sagen, wir seien alle eins, wie es dann auch gerne gesagt wird, wenn man sich mit östlichen Wegen beschäftigt, alles ist eins in einem großen Ozean. Das ist eben auch eine einseitige Sicht für sich genommen. Denn, was ich eben schon sagte, ich schlage mir aufs Knie, es tut euch nicht weh. Also, ganz eins in jeder Hinsicht sind wir eben auch nicht. Und was wir ständig machen ist, wir benutzen entweder das Modell der Verschiedenheit oder das Modell der Einheit, und versuchen die Welt damit zu interpretieren, als ob nur das eine oder nur das andere gelten würde. Und in Wahrheit verbindet sich beides dauernd. Wenn ich hier etwas erzähle, könnt ihr mich hören. Subjekt-Objekt-Trennung, ganz klar. Und gleichzeitig ist es so, wir müssen verbunden sein, sonst könntet ihr mich nicht hören. Sonst würde der Schall nicht zu euch kommen. Es ist also beides da. Unsere Wirklichkeit besteht aus beiden Aspekten. Einheit und Verschiedenheit. Wer das subtile Prinzip nicht kennt, müht sich vergeblich, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Total wichtige Sache für uns, weil wir es dauernd versuchen. Das subtile Prinzip. Was ist das subtile Prinzip? Rätselhaft. Es ist absolut große Leere, ohne zu wenig, ohne zu viel. auch rätselhaft, ohne zu wenig, ohne zu viel. Vielleicht, was man raushören kann, ist, ohne zu wenig, ohne zu viel, heißt wohl, dass es genau so ist, wie es ist. Wirklich, nur ergreifen und verwerfen sind der Grund für Verschiedenheit. Ergreifen und verwerfen. Was in meinem Geist auftaucht, an Objekten, an Eindrücken, an Gedanken, Gefühlen. Und aus buddhistischer Sicht gehört dazu auch alles, was in der physischen Welt ist. Dieser Stock ist in meinem Geist. Alles, was da auftaucht, wird nur dann zu einem Grund für Verschiedenheit, wenn ich mit Ergreifen oder Verwerfen darauf reagiere. Das heißt, wenn ich sage, gut oder schlecht, richtig oder falsch. Wenn ich das nicht tue, wenn ich mich dem nicht entgegensetze, was da kommt, aber wenn es weggeht, es auch nicht versuche festzuhalten, dann entsteht diese Wahrnehmung nicht von Objekten, die festgehalten werden müssten oder Objekten, die weggeschoben werden müssten. Das ist der Grund für unsere getrennte Wahrnehmung. Und die getrennte Wahrnehmung ist der Grund dafür, dass wir uns wie Opfer fühlen, wie ausgesetzt. Wenn ich vergesse, dass ich eins bin mit meinem Erleben und dass Ursache und Wirkung von dem, was ich erlebe, auch eins sind mit mir, dann erlebe ich die Ursachen außerhalb meiner selbst und bei mir nur noch die Wirkung. Wenn ich nur noch die Wirkung spüre, aber die Ursache nicht beeinflussen kann, dann bin ich ohnmächtig. Dann sind die Ursachen, mein Karma ist eben etwas draußen, ein Naturgesetz oder Gott, der mich straft, whatever. Und ich, da ich davon getrennt bin, bin jetzt das Opfer, habe ich vielleicht alles selbst mal verzapft, aber jetzt werde ich bestraft. Das ist die getrennte Wahrnehmung. Jage nicht den Erscheinungen nach und verweile nicht in der Vorstellung von Leere. Wenn die Erscheinungen aufsteigen, wenn irgendetwas im Geist passiert, renn dem nicht hinterher. Verweile nicht in der Vorstellung von Leere. Stell dir auch nicht vor, dass es wünschenswert, dass das alles weg wäre. Dass ihr so einen EEG-Stillstand hättet. Dass so eine Nulllinie im Geist das Richtige wäre. Im einen ist der Geist in Frieden. Und Verwirrung erschöpft sich von selbst. Also, das, was im Geist passiert, einfach nicht drauf reagieren. Das ist wieder das, was wir gestern hatten in der Kette, wenn das Gefühl kommt, nicht drauf reagieren. Und Verwirrung erschöpft sich von selbst. Vertrauen haben, dass das von selbst zur Ruhe kommt. Genauso, wenn ich hier jetzt diese Teeschale etwas schüttle und da Wellen drin sind, kann ich einfach die Hand ruhig lassen und die Wellen werden weniger. Darauf kann ich vertrauen. Wenn ich das nicht tue, dann versuche ich die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen zu machen, um die Wellen zum Stillstand zu bringen und erfahrungsgemäß wird es das Problem schlimmer machen. Unser Geist funktioniert genauso. Will man die Bewegung des Geistes zum Stillstand bringen, dann führt gerade dies zur völligen Bewegung. Das ist genau das, was ich eben sagte. Wenn ich versuche, die Wellen in der Teetasse absichtlich zu verringern, dann verschlimmere ich das Problem. Wenn man lediglich diesen beiden Extremen anhaftet, wie könnte man das eine verstehen? Das eine nicht zu durchdringen, bedeutet beides zu verfehlen. Also diese beiden Extreme sind das Extrem der phänomenalen Welt, die Behauptung, es gibt objektive, voneinander getrennte Dinge, die Welt der Relativität, die Welt der Phänomene, und das andere ist die Vorstellung, es gäbe so eine absolute Leere. Und die ganzen Dinge in der Welt, die ganzen Erscheinungen, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es ist so eine Vorstellung von einer weißen Leinwand. Das ist die Wirklichkeit. Die Leinwand ist weiß und alles, was da drauf ist, gehört nicht dazu. Das Weiße, dieses Absolute, das ist es, worum es geht. Meistens unsere Vorstellung, wenn wir anfangen mit Zen oder überhaupt mit Meditationsformen, dass wir denken, wir müssen uns in Richtung dieser Leerheit, dieser weißen Wand schießen, und damit werden wir auch automatisch alle Probleme der phänomenalen Welt los. Das macht das Ganze so verlockend. Die Erscheinungen verbannen bedeutet das Zunichtewerden der Erscheinungen. Sich der Leere hingeben heißt der Leere widersprechen. Wenn man die Erscheinungen verbannt, dann verschwinden sie. Aber damit ist eigentlich nichts gewonnen. Das macht mich eigentlich auch nur unfrei. Dann habe ich, wie gesagt, so eine geistige Nulllinie erzeugt, aber mir auch nicht. Da findet auch keine Befreiung statt. Mein Geist ist einfach nur eingefroren. Sich der Leere hingeben, heißt der Leere widersprechen. Alle Dinge in der Welt sind leer, sagt das Mahayana. Aber wahre Leerheit heißt Eigenschaftslosigkeit. Wenn Leere wieder eine Eigenschaft bekommt, ich also sage, die Leere ist absolut, oder die Leere ist leer, die Leere ist weiß, dann heißt das schon wieder, dass ich mich von der Leere trenne. Leere ist ein Konzept oder ist ein Gegengift gegen Anhaftung an Erscheinungen. Aber es ist nichts, was als weiteres Objekt für sich wieder existiert. Wenn ich aus der Leere wieder ein Objekt mache, widerspreche ich der Leere. Viele Worte, viele Gedanken. Je mehr es sind, desto weniger entsprechen sie. Das ist das, was uns bei Koans immer begegnet. Je mehr wir versuchen, es zu erklären, je mehr wir uns Gedanken darüber machen, je klüger unsere Gedanken sind, je mehr Entsprechungen wir finden, desto komplizierter wird das Problem. Sind Worte und Gedanken abgeschnitten, dann gibt es keinen Ort, der nicht durchdrungen ist. Wie schneidet man Worte und Gedanken ab? Zum Beispiel. Kein Ort, der nicht durchdrungen ist. Kehrt man zum Ursprung zurück, so erlangt man das Prinzip. Folgt man den Widerspiegelungen, so verliert man die Essenz. Zum Ursprung. Was ist der Ursprung? Der Ursprung ist der Ursprung unserer Gedanken, unserer Geistesschöpfung. Unser Geist schafft die ganze Zeit die Welt. Zum Ursprung zurückkehren heißt, wenn unser Geist die Welt schafft, diese ganzen Erscheinungen schafft, diese Unterscheidungen schafft, nicht diesen Erscheinungen zu folgen, sondern seine Aufmerksamkeit dahin zu richten, wo diese Unterscheidungen entstanden sind. Dann erlangt man das Prinzip. Folgt man den Widerspiegelungen, so verliert man die Essenz. Also die Widerspiegelungen sind die Objekte meines Geistes. Das, was in meinem Geist auftaucht und die Welt, die ich in meinem Geist schaffe. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto verwirrter werde ich, desto mehr verliere ich die Wahrnehmung meiner selbst, dessen, was ich wirklich bin. Ich verliere mich in dieser Scheinwelt. Ein Moment des Zurückkehrens von den Widerspiegelungen übertrifft sogar das Reich der Leere. Die Leere ist, mit Doppel-E, ist auch nur ein Gegensatz zu den Erscheinungen. Sie besteht nicht für sich. Die Leere ist kein Objekt. Die Leere ist nichts, was anzustreben wäre in dem Sinne. Der Wandel des Reiches der Lehre erscheint abhängig von Täuschungen. Was sich ereignet in meinem Geist, ist dadurch geprägt, welche Täuschungen meinen Geist prägen. Und dadurch verändert sich unser Geist ständig. Du brauchst nicht nach der Wahrheit zu suchen, lass nur unbedingt ab von Überlegungen. Leicht gesagt, sage ich aber auch immer wieder bei Koans. Koans sind einfach. Zen ist einfach. Aber es fällt uns unglaublich schwer, diese einfachen Ratschläge zu befolgen. Aufzuhören, zu überlegen und einfach Sachen wegzulassen. Den ganzen Scheiß weglassen, der das so kompliziert macht. Die Koans sind immer nur so kurze Textstücke. Und trotzdem machen wir, die mir genauso, machen wir ganze philosophische Abhandlungen, psychologische Untersuchungen und Romane darauf, aus so einem kurzen Stück Text. Ah ja. Und verlieren uns da drin. Und indem wir uns verlieren, entfernen wir uns von der Lösung, die das Koan erledigt, die es einfach macht. Verweile nicht in dualistischen Anschauungen, vermeide absolut, ihnen zu folgen. Also, immer wenn solche Sachen kommen, richtig, falsch, gut, böse und so weiter und so fort, nimm sie wahr, aber steigere dich nicht dahin hinein und versuche auch nicht, irgendeine tiefere Wahrheit in ihnen zu finden. Existiert auch nur ein wenig richtig und falsch, dann wird der Geist in Verwirrung verloren, weil er übergeklebt ist mit diesen Etiketten. Zwei existiert abhängig vom einen, aber man darf auch nicht bei dem einen verharren. Wenn man Dualität hat, Dualität heißt Zweiteilung. Dualität heißt, ein Ganzes ist in zwei geteilt. Mehr heißt es eigentlich gar nicht. Und wenn ich diesen Schnitt in der Mitte entferne, dann bleibt eins übrig. Und wenn ich den Schnitt in mir entferne, in meinem Erleben entferne, der zwischen mir und einer Außenwelt trennt, dann bleibt eins übrig. Ich eins mit allem. Wie bestellt ein Zen-Meister einen Hotdog? Eins mit allem. Aber diese Vorstellung von Einheit kann auch wieder eine Anhaftung werden. Deswegen auch nicht bei dem einen verharren. Wenn sich kein Geist erhebt, wenn auch dieses Wort Einheit nicht mehr existiert, sind die Zehntausende Erscheinungen ohne Fehler. Keine Fehler, keine Erscheinung, nicht erheben, nicht Geist. So etwas wie Geist, wie wir uns das vorstellen, als Trennung, hier ist Geist, da ist Körper oder sowas, ist ein Kunstbegriff, genauso wie unser Ich. Nicht erheben, nicht Geist bedeutet wirklich 100% das zu sein, was gerade ist. Nichts hinzufügen, nichts weglassen. Nichts haben wollen und nichts loswerden wollen. Das Subjekt folgt dem Objekt und versinkt. Das Objekt folgt dem Subjekt und versinkt. Das Objekt ist unabhängig vom Subjekt ein Objekt. Das Subjekt ist abhängig vom Objekt ein Subjekt. Fange ich an, mit etwas wie Mu zu üben, da am Anfang ein Subjekt, das ein Objekt meditiert. Ich übe Mu. Mu, 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 getrennt. Wenn ich weiter mit Mu übe, lange Zeit, sehr lange Zeit, dann werde ich dieses Üben. Ich werde dieses Mu Mu Und wenn ich das lang genug vertiefe, dann komme ich dahin, dass ich nicht mehr sagen kann, wo fängt Mu an, wo höre ich auf oder umgekehrt, wo hört Mu auf, wo fange ich an, übe ich Mu, übt Mu mich, sodass dann irgendwann diese Unterscheidungen keinen Sinn mehr ergeben. Dann erfahre ich so etwas. Das Objekt ist abhängig vom Subjekt, ein Objekt. Das Subjekt ist abhängig vom Objekt, ein Subjekt. Beide verschwinden gleichzeitig und entstehen gleichzeitig. Klingt kompliziert, aber nehmt einfach ein Licht und einen Schatten. Ihr knipst das Licht an, also ein Schattenwerfer. Ihr knipst das Licht an und sofort entsteht der Schatten. Das Subjekt ist das Licht, das Objekt ist der Schatten oder umgekehrt, ist vollkommen egal. Und solange das Licht an ist, gibt es den Schatten. Sobald ich das Licht ausknipse, sind sofort beide verschwunden. Sie entstehen gleichzeitig und sie verschwinden gleichzeitig. Wer diese beiden Aspekte verstehen möchte, muss wissen, dass beides ursprünglich eine Lehre ist. Also, Subjekt und Objekt sind einfach nur willkürliche Trennung eines einheitlichen Seins. Die eine Lehre ist gleichzeitig beides und enthält alle 10.000 Erscheinungen. Es gibt weder Feines noch Grobes. Warum sollte es einseitige Anschauung geben? Weder Feines noch Grobes heißt, es gibt auch nicht so etwas wie Mikrokosmos und Makrokosmos, die großen Dinge der Welt und die kleinen Dinge der Welt. Also es ist auch keine Atomtheorie oder sowas, wie die Griechen sie hatten. Die sagen, die großen Dinge existieren nicht, aber es gibt die kleinen Atome, aus denen alles zusammengesetzt ist und die existieren wirklich. Ähnliche Vorstellungen gab es auch im Buddhismus. Aber hier wird gesagt, es gibt weder Feines noch Grobes, beides existiert in Wirklichkeit nicht. Alles existiert in gegenseitiger Abhängigkeit, alles wird durch den Geist geschaffen. Der große Weg an sich ist ruhig und weit, weder leicht noch schwer. Hinzufügen würde ich, der große Weg an sich ist vielleicht weder leicht noch schwer, aber wir können ihn jederzeit schwer machen. Und umgekehrt, wenn er schwer ist, wir können auch immer einen Weg finden, ihn leicht zu machen. Wenn wir dann Vertrauen darauf haben. Das Ganze heißt Meißelschrift vom Glauben an den Geist oder Vertrauen in den Geist. Ich muss wirklich dieses Vertrauen haben, dass das geht. Ich muss das Vertrauen haben, dass wenn ich mit der Teetasse nichts mache, dass die Wellen schon von selbst zur Ruhe kommen. Kleinliches Denken führt zu Zweifel und Zaudern. Je mehr man eilt, desto mehr bleibt man zurück. Also je weiter man daran rum operiert, alles Mögliche untergliedert, desto komplizierter wird diese Welt. Ramana Maharshi sagt, wenn man das erkannt hat, dass es darum geht, diese ganzen Anhaftungen, die im eigenen Geist entstanden sind, wegzulassen, auf sie nicht mehr zu reagieren und sie sich auflösen zu lassen, dann ist das so ungefähr wie wenn man Müll aus seiner Wohnung herausräumt. Im Geist ist unglaublich viel Müll und es geht nur darum, diesen Müll loszuwerden, diesen Müll zu entsorgen. Und es ist vollkommen uninteressant, was für Müll das ist. Spielt keine Rolle. Die muss man nicht analysieren und genau angucken, was war das jetzt und was war das. Einfach weglassen. Kleinliches Denken führt zu Zweifeln und Zaudern. Kleinlich heißt also wirklich alles Mögliche genau untersuchen und sorgfältig betrachten wollen. Das ist alles nicht notwendig. Anhaften bedeutet, die Angemessenheit zu verlieren und auf falsche Wege abzukommen. Angemessenheit ist sehr wichtig. Angemessenheit ist das, was wir auch in Koans lernen sollen. Was passiert in einer Situation? Was ist angemessen für eine bestimmte Situation? Und dafür gibt es keinen Maßstab, keinen Zollstock und keinen Urmeter, mit dem wir herausfinden können, was angemessen ist, sondern das ist das, was unsere Intuition uns sagt, auf die wir uns auch verlassen können. Loslassen ist Natürlichkeit, Soheit ist ohne Gehen und Bleiben. Natürlichkeit, natürlich als Gegensatz zu Künstlichkeit, also zu Bildung, zu etwas erwerben müssen. Soheit ist ohne Gehen und Bleiben. Also auch eine Form von irgendwo hingehen müssen oder irgendeinen Ort erreichen müssen. Sich dem eigenen Wesen anzuvertrauen, ist Vereinigung mit dem Weg. Und die Sorgen werden zunichte, als schlenderte man unbekümmert einher. Wenn sich Gedanken fortsetzen, widerspricht das der Wahrheit. Man versinkt in Dummheit und ist unfrei. Die Sorgen werden zunichte, als schlenderte man unbekümmert einher. Das ist vielleicht nicht das, was sich in unserer täglichen Praxis ständig widerspiegelt. Aber ich würde doch sagen, das passiert immer wieder mal. Es passiert immer wieder mal, dass wir eben noch beim Sitzen auf einem Session oder zu Hause oder abends oder auch nach dem Sitzen in so einen Zustand hineinkommt, wo eure Sorgen einmal weg sind. Und normalerweise ergänzt unser Geist dann, ja, meine Sorgen sind jetzt weg, weil ich jetzt gerade Ruhe habe oder weil ich meinen Geist beruhigt habe. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass diese Unbekümmertheit eintritt, wenn wir in Frieden sind. Wenn sich Gedanken fortsetzen, versinkt man in Dummheit und ist unfrei. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, diese Erfahrung von in Dummheit versinken und unfrei sein, die ist mir sehr vertraut. Aber es gibt eben auch die andere Erfahrung, dass die Sorgen auf einmal weg sind. Und ich weiß nicht warum. War total stabil vorher und sie sind weg. Was passiert da eigentlich? Und was da in diesem Moment passiert ist, machen wir uns eigentlich nie klar. Dass diese Sorglosigkeit tatsächlich unbedingt ist, dass sie nicht durch etwas hervorgebracht wird. Das denken wir immer. Es ist unser Urzustand, wenn wir loslassen. Unfreiheit ermüdet den Geist. Wozu über Entfernung und Nähe nachdenken? Ja, Unfreiheit ermüdet den Geist, kann ich bestätigen. Will man das eine Fahrzeug erlangen, darf man keinen Widerwillen gegen die 6 Arten des Staubs hegen. Gegenüber den 6 Arten des Staubs keinen Widerwillen hegen, gerade das ist gleich der vollkommenen Erleuchtung. Wenn ihr über eine Straße geht und alle möglichen Sachen stören euch, stoßen euch ab, dann fühlt ihr euch, wie ich eben sagte, wie ein Opfer. Unangenehm, alles stört euch, alles ist ein Problem. Ätzend. Wenn ihr durch genau die gleiche Straße geht und euer Geist erzeugt alles das nicht, diese Abneigung und diese Zuneigung, oder er macht nichts mit denen, es reicht schon, erlebt ihr eine vollkommen andere Straße, Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich zu einem Session fahre mit der Straßenbahn oder irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel und wenn ich dann wieder wegfahre. Mein Geist vorher ist angefüllt mit Widerwillen gegen alles Mögliche. Jeder stört mich, Leute drängeln, warum macht keiner Platz? Ich habe ein schweres Gepäck und so weiter und so fort. Dann ist das Session vorbei und mein Geist hat sich vielleicht etwas von diesem Widerwillen getrennt. Auf jeden Fall ist mein Erleben genau der gleichen Situation, vollkommen anders. Ich habe das gleiche Gepäck. Die Leute sind garantiert genauso drauf wie vorher. Und das stört mich alles nicht. Überhaupt nicht. Ich kann sogar mit einem leicht irren Halblächeln da sitzen. Da muss man aufpassen, sonst kriegt man Schläge in Bremen unter Umständen. Nicht zu halblächeln. Gerade das ist gleich der vollkommenen Erleuchtung. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Die vollkommene Erleuchtung, wie sie hier beschrieben ist, einfach einverstanden sein mit dem, was ist. Der Weise tut nichts, ein Dummkopf fesselt sich selbst. Nicht tun heißt natürlich nicht die ganze Zeit im Zazen sitzen, wie wir uns das vorstellen, sondern die ganze Zeit das tun, was wir beim Zazen tun sollten, nämlich nichts. Das heißt also, wir sind durchaus aktiv tätig in der Welt. Wenn ihr eure Gartenarbeit macht, Sachen in den Häcksler reinsteckt, dann tut ihr natürlich physisch etwas. Aber euer Geist muss nichts tun. Euer Geist muss nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich mag diesen Lärm, hoffentlich ist das bald vorbei. Euer Geist kann einfach nur verweilen und das wahrnehmen. Und von Zeit zu Zeit dafür sorgen, dass Holz nachgeschoben wird. Im Dharma gibt es keine Unterschiede. Unwillkürlich haftet man selbst an den Dingen. Das heißt, die Unterschiede kommen nicht aus der Welt, die Unterschiede kommen nicht aus der Dharma, aus dem Weltgesetz oder der Weltfunktion oder den Naturgesetzen. Die Unterschiede kommen aus mir. Mit dem Geist, den Geist anzuwenden, ist das nicht ein großer Fehler. Den Geist verwenden, um den Geist unter Kontrolle zu kriegen, ist damit gemeint. Das heißt, wenn ich meinen Geist benutze, um meinen Geist zu manipulieren, dann setze ich diese ganze Maschine erst in Gang. Mein Geist auf den Geist anwenden, heißt bewerten, was da passiert. Gut, schlecht. Die ganzen Etiketten draufkleben. Dann auch das Etikettieren wieder die Bewertung anwenden. Du solltest nicht bewerten. Und so weiter und so fort. So entsteht unser verwirrter Geist. Im Zen nennt man das auf seinen Kopf noch einen weiteren Kopf aufsetzen. Machen wir dauernd, hilft nicht. Irrtum erzeugt Ruhe und Chaos. Erleuchtung ist ohne Zuneigung und Abneigung. Irrtum erzeugt Ruhe. Klingt erstmal gut. Und Chaos. Aber eigentlich ist gemeint das ständige Hin und Her zwischen Ruhe, Chaos. Mal ist Stille in meinem Geist, dann wieder nicht. Und mein Geist pendelt ständig zwischen diesen beiden Zuständen hin und her und mag sie oder mag sie nicht. Erleuchtung ist ohne Zuneigung und Abneigung. Immer wieder das gleiche Thema in dieser Meisterschrift. Alle dualistischen Anschauungen beruhen auf willkürlichen eigenen Erwägungen. Es ist wirklich das, was ich mit meinen Anhaftungen, mit meinem Willen erzeuge, was diese Unterschiedlichkeit meiner Weltwahrnehmung bewirkt. Ein flüchtiger Traum, ein Augenflimmern. Warum sich erschöpfen in dem Versuch, diese zu erfassen? Alles hat für uns immer irgendeine Bedeutung oder muss irgendwie eingeordnet werden. Wenn ich irgendwas geträumt habe, ich von meiner Mutter geträumt habe, das hat irgendeine Bedeutung. Was bedeutet das? Da ist irgendwas nicht aufgearbeitet und so weiter und so fort. Damit kann man sich ewig beschäftigen. Genauso wie man seinen Müll die ganze Zeit sortieren kann. Kann man aber auch einfach weglassen. Erlangen, verlieren, richtig, falsch. Lasst all das mit einem Mal fahren. Und das verschwindet natürlich immer zusammen. Das muss man sich klar machen bei Gegensatzpaaren. Wir können nicht das Hassen loswerden, aber das Lieben behalten. Wenn das Auge nicht schläft, vergehen die verschiedenen Träume von selbst. Wenn das Auge schläft, dann heißt das, dass wir nicht in der Gegenwart sind, sondern in unserer Traumwelt. Wir machen die Augen zu beim Sitzen und sind irgendwo ganz, ganz woanders. Zum Beispiel. Sobald ich das Auge wieder aufmache, deswegen sitzen wir mit offenen Augen, deswegen gilt es als dämonisch, die Augen beim Sein zu schließen, dann verschwinden die Träume. Wenn man Glück hat. Wenn der Geist keine Unterscheidungen trifft, sind die 10.000 Erscheinungen wie eins. Unterscheidung kommt nur aus dem Geist. Wie eins an sich ist unergründlich, unverrückbar und frei von Verwicklungen. Betrachtest du die 10.000 Erscheinungen gleich, dann kehrst du zurück zum Natürlichen. Sind die Ursachen vergangen, dann gibt es keine Vergleiche mehr. Rückkehr zum Natürlichen, ein sehr daoistischer Begriff. Der Buddhismus ursprünglich hat es nicht so mit Natürlichkeit. Natürlichkeit ist ein daoistischer Begriff, der einfach bedeutet, die angemessene Übereinstimmung mit dem bewegen, was sowieso ist. Nicht versuchen, etwas Besonderes zu sein. Sind die Ursachen vergangen, gibt es keine Vergleiche mehr, wird Bewegung angehalten, entsteht nicht Bewegung. Wird Ruhe bewegt, so entsteht Unruhe. Also wieder Gegensatzpaare. Bewegung, Nichtbewegung, Ruhe, Unruhe. Wenn beides schon nicht existiert, wie könnte es dann das eine geben? Also, da ich Bewegung anhalten kann, existiert sie nicht wirklich. Sobald ich eine Bewegung anhalte, ist die Bewegung weg. Wenn ich so etwas wie Ruhe habe und ich bringe sie in Bewegung, ist Unruhe da. Also ist auch die Ruhe nichts, was für sich selbst existiert. Und wir verstehen das eine als zusammengesetzt aus Bewegung und Ruhe. Wenn also die Grundlagen dafür Ruhe und Bewegung nicht existieren, existiert auch so etwas wie das eine nicht für sich. Letztlich und endlich gibt es keine Bestimmung. Übereinstimmender Geist ist Gleichheit, alle künstlichen Handlungen vergehen zusammen. Einfach natürlich sein. Zaudern und zögern, vollkommen erschöpft, ist der wahre Glaube harmonisch und direkt. Erschöpft ist hier das Wort. Da wir zaudern und zögern nicht von uns aus lassen können, brauchen wir Dinge, die uns dauernd wieder damit konfrontieren, was das Resultat ist. Erschöpfung. Und wenn wir uns lange genug die Zähne daran aufgebissen haben, geben wir so etwas auf. Nichts bleibt zurück, keine Erinnerungen. Reine Klarheit erstrahlt natürlich ohne Anwendung der Geisteskraft. Nichts Besonderes. Überhaupt nichts Besonderes, überhaupt nichts anderes als das, was ihr jetzt gerade erlebt. Der Ort des Nichterwägens ist mit Wissen und Gefühl nicht zu ergründen. Klar, wenn ich versuche, erwägen zu erwägen, komme ich nicht weiter. Im Reich der Wahrheit an sich gibt es weder andere noch selbst. Das sind auch wieder nur Etiketten. Ich, andere. Möchte man unbedingt Entsprechung, so sage ich nur nicht zwei. Tja, ich sage halt die Klappe. Nicht zwei ist alles gleich. Es gibt nichts, was nicht enthalten ist. Die Weisen aus den 10 Richtungen treten alle in diese Wahrheit ein. Das ist fast wortwörtlich das, was im Hanya Shingyo steht. Die Erleuchteten aller Zeiten erlangen diese Weisheit. In der Wahrheit gibt es weder Verkürzung noch Verlängerung. Ein Gedankenmoment ist 10.000 Jahre. Auch das, ein Moment, 10.000 Jahre, sind Unterscheidungen, die wir in die Welt hineinbringen, die in der Welt immer nicht da sind. In der Gegenwart gibt es weder eine Sekunde noch 10.000 Jahre. Nur in unserem Geist. Wir schaffen das. Nicht im Sinne von Frau Merkel, sondern wir erschaffen das. Es gibt weder Sein noch Nichtsein, nur die 10 Richtungen vor unseren Augen. Das Kleinste ist gleich dem Größten, die Grenzen zwischen den Welten verschwinden. Das Größte ist gleich dem Kleinsten, es gibt keine festen Grenzen. Die Grenzen zieht unser Geist, die Grenzen schafft unser Geist. Sein ist gleich Nichtsein, Nichtsein ist gleich Sein. Es macht überhaupt keinen Sinn, von Sein zu reden, wenn es nicht so etwas wie Nichtsein gäbe. Also auch das ist eine dualistische Trennung. Weil diese beiden zusammen entstehen und zusammen vergehen, genauso wie Subjekt und Objekt, ergibt es keinen Sinn, so zu tun, als wären sie unterschiedliche Dinge. Als würde es das Nichtsein und das Sein geben. Wenn etwas nicht Soheit ist, braucht man es nicht zu bewahren. Eins ist alles, alles ist eins. Auch das, wieder die gleiche Logik, wenn ich sage, auf der einen Seite ist eins, auf der anderen Seite ist alles, dann würden sich diese beiden Dinge gegenseitig ausschließen und werden getrennt. Wenn es aber wirklich eins ist, dann heißt, alles ist in ihm enthalten. Wenn es alles ist, dann heißt es, es kann nicht irgendetwas im einen geben, was da nicht drin ist. Also schon mathematisch, logisch, das ist dasselbe. Eins ist alles, alles ist eins. Ergibt keinen Sinn, so zu tun, als wären es getrennte Dinge. Kann man es auf diese Weise vollbringen, warum sich dann noch um Unvollendetes sorgen? Glaube an den Geist ist nicht zwei. Nicht zwei ist Glauben an den Geist. Glaube oder Vertrauen an den Geist. Vertrauen darauf, dass alles, was benötigt wird, im Geist ist. Oder dass alles Geist ist. Die Welt ist Geist geschaffen, sagt der Buddha. Und dass dieser Geist wirklich alles beinhaltet. Nicht so, wie wir das normalerweise sagen. Ich habe einen Geist oder ich bin ein Geist, sondern alles ist Geist. Alles ist Geist. Nichts existiert außerhalb des Geistes. Nichts da drin ist getrennt. Nicht zwei. Nicht zwei ist Vertrauen in den Geist. Vertrauen in den Geist heißt, ich glaube, dass die Wellen von selbst verschwinden. Der Weg der Worte ist zu Ende. Keine Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und damit ist auch mein Weg der Worte zu Ende. Vielen Dank.